Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Lange hatte es gedauert, bis sich Bund und Länder auf den sogenannten Digitalpakt einigten. Mitte März, nach über 10 Jahren, konnte das Förderprogramm für deutsche Schulen an den Start gehen. Auf dem Papier natürlich erst einmal. Jetzt machen sich die Länder nach und nach an die Umsetzung. Was Brandenburg plant, dazu gleich mehr. Außerdem blicken wir in die Vereinigten Staaten. Dort drohen den öffentlichen Universitäten drastische Kürzungen, Teilschließungen nicht ausgeschlossen. Ich bin Thekla Jahn, willkommen zu Campus und Karriere. Zeitgemäßer Unterricht, der braucht mehr als Kreide, Zirkel, Tinte und Tafel. Damit sich an deutschen Schulen etwas bewegt in Richtung digitaler Zukunft, stellt der Bund den Ländern 5 Milliarden Euro für den Digitalpakt Schule zur Verfügung. Wie aber setzen die Länder das Geld ein? In Brandenburg hat das Landeskabinett heute beschlossen, wie die digitale Ausstattung von Schulen im Einzelnen gefördert werden soll. Meine Kollegin Amelie Ernst in Potsdam weiß die Einzelheiten. Frau Ernst, wie viel Geld bekommt Brandenburg denn genau vom Bund und wie soll dieses Geld an den Schulen eingesetzt werden?
Ja, Brandenburg bekommt insgesamt 151 Millionen Euro aus dem Digitalpakt des Bundes, also eine ganze Menge aus Brandenburger Sicht. Und der allergrößte Teil dieses Geldes, nämlich 90%, ist laut Vorgabe auch tatsächlich für Investitionen direkt an den Schulen vorgesehen. Die restlichen 10% eher für länderübergreifende Investitionen und Projekte. Und ganz konkret gemeint sind also an den Schulen zum Beispiel sowas wie Leitungen, Dateninfrastruktur, Server, WLAN-Hotspots, aber auch so Whiteboards, also die moderne Variante der Tafel, Anzeigegeräte oder auch Tablets für Schülerinnen und Schüler, also portable kleine Geräte, aber eben nicht zum mit nach Hause nehmen, sondern wirklich für die Schule, und da müssen sie auch bleiben.
Aber nun haben mittlerweile ja sehr viele Schüler und Schülerinnen selbst ein Smartphone oder auch ein Tablet. Warum wollen Brandenburg und andere Länder denn ausgerechnet auch da nochmal investieren? Ist das denn wirklich sinnvoll?
Naja, einerseits natürlich wollen sie, dass die Lernbedingungen auch wirklich gleich sind, zumindest für alle an der Schule. Man kann die Eltern natürlich nicht verpflichten, ihren Kindern auch wirklich ein Smartphone oder ein Tablet für den Unterricht zu kaufen. Und außerdem sollen solche mobilen Geräte auch nur ein kleinerer Teil sein bei den Investitionen, sagte heute Brandenburgs Bildungsministerin von der SPD, Britta Ernst.
Das ist möglich. Der Bund hat aber vorgegeben, dass maximal 20% des Geldes dafür ausgegeben kann oder 25.000 Euro pro Standort. Das hat die Kultusminister nicht alle erfreut, weil wir gerade die Endgeräte zentral halten für die Qualitätsverbesserung. Die Bundestagsabgeordneten wollten aber nicht alle Schüler Deutschlands mit einem Tablet ausstatten und haben deshalb diese Restriktionen eingebaut.
Also WLAN und Smartboards zum Beispiel werden da doch noch einen größeren Teil ausmachen am Ende als die Tablets für alle Schüler.
Und wonach entscheidet sich, welche Schule überhaupt Geld bekommt und wie viel? Gibt es da Schulen, die gar nichts bekommen und andere, die sehr viel mehr bekommen?
Nee, also bekommen werden eigentlich alle allgemeinbildenden Schulen was. Auch freie Schulen übrigens können das Geld beantragen. Und erstmal gibt es für jede allgemeinbildende Schule, die so einen korrekten Antrag dann auch wirklich stellt, einen Sockelbetrag von 20.000 Euro, schon mal pauschal. Und dann eben nochmal 400 Euro rund pro Schülerin und Schüler, sodass also größere Schulen auch tatsächlich mehr Geld bekommen als kleinere. Hieße zum Beispiel, wenn man es durchrechnet, für eine Schule mit 100 Schülern ungefähr 60.000 Euro und für eine größere Schule mit 500 Schülern zum Beispiel rund 220.000 Euro. Macht einen Unterschied, weil man natürlich auch mehr anschaffen muss im Zweifel, wenn es so zum Beispiel um Tablets geht. Und 10% dieser Summe muss dann allerdings noch der Schulträger als Eigenanteil finanzieren. Im Regelfall ist das ja die Kommune oder eben der Träger der freien Schule.
Wie lange wird es denn jetzt dauern, bis das Geld wirklich fließt? Viele Schulen beklagen sich ja, dass ihre Ausstattung total veraltet ist, man also relativ schnell irgendwie was bewegen muss. Und in Brandenburg wird das neue Schuljahr ja schon in 10 Tagen beginnen. Also ist da schon was zu spüren im neuen Schuljahr?
Ja, das soll jetzt wirklich schnell gehen. Also wer seinen Antrag wirklich schon fertig in der Schublade liegen hat oder auch der Träger, der vielleicht schon gut vorbereitet ist, der kann den Antrag sofort zum neuen Schuljahr einreichen und dann könnte das Geld sogar noch in diesem Jahr fließen, sagte heute die Bildungsministerin Britta Ernst.
Ich habe den Eindruck, dass viele Schulen immer wissen, da kommt der Gelder aus dem Digitalpakt, haben auch Schulträger Investitionsentscheidungen zurückgezogen, sodass es eher eine Innovationsbremse war. Und deshalb war natürlich unser Ehrgeiz jetzt, so schnell wie möglich fertig zu werden, weil die warten alle drauf. Und einige Schulträger haben, glaube ich, sagen die ja nicht so ehrlich, aber möglicherweise 1-2 Jahre abgewartet, weil sie das Bundesgeld haben wollen. Und da ist natürlich ein super Zeitpunkt, dass wir zum Schuljahresbeginn damit der Richtlinie fertig sind.
Ja, und zu lange warten sollten die Träger nicht mit den Anträgen, denn ein Jahr haben sie jetzt Zeit bis September 2020. Und 2021 muss mindestens schon die Hälfte des Geldes fest verplant sein, sonst fließt das Ganze nämlich zurück an den Bund und hat Brandenburg gar nichts davon.
Was nützt denn den Schulen eigentlich jetzt die tolle digitale Ausstattung, die sie ja wohl vielerorts bekommen wird, wenn noch nicht einmal Breitbandanschluss vorhanden ist? Das ist ja möglicherweise in Brandenburg ebenso ein Problem wie überall sonst in Deutschland.
Absolut. Also es gab gerade auch neue Zahlen vom Bund. Demnach hat jede dritte Brandenburger Schule, 900 sind es insgesamt, aber jede dritte von denen hat keinen Zugang zu schnellem Internet mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Mhm. Aber auch dafür gäbe es ein entsprechendes Förderprogramm vom Wirtschaftsministerium, hieß es heute. Aber offenbar werden auch da die Mittel nur sehr, sehr langsam abgerufen oder auch bewilligt. Woran es liegt, weiß man nicht so richtig. Und das hieße ja sonst, dass also vielleicht jede Schule was beantragt aus dem Digitalpakt, neue Technik etc. und die dann aber vielleicht gar nicht wirklich effektiv nutzen kann am Ende, weil das schnelle Internet fehlt. Vielleicht müssen wir aber auch einfach noch ein paar Monate mal warten, ein bisschen Geduld haben und dann nochmal nachfragen, ob die ganze Technik auch wirklich ans Netz angeschlossen ist und auch funktioniert.
Das kann man nur hoffen. Brandenburg setzt den Digitalpakt des Bundes um und investiert in den nächsten Monaten rund 150 Millionen Euro in die digitale Ausstattung. Der mangelhafte Breitbandausbau dürfte allerdings an der einen oder anderen Schule zum Problem werden. Amalie Ernst war das mit Informationen aus Potsdam. Danke Ihnen. Eine umfassende digitale Basisausstattung mit schnellem Internet, der nötigen Hard- und Software für digitalen Technikeinsatz. Wir haben es eben gerade gehört, das ist das eine und dazu auch noch entsprechende Bildungsangebote aus einer Schulcloud, die Lehrer und Schüler von jedem Ort aus mit dem PC oder einem Smartphone abrufen können. Ja, das ist es aber. Das ist eben nur die eine Seite. Ein gutes Konzept, das ist die andere Seite. Was macht eine digitale Schule letztlich aus? Wann und wie können digitale Medien sinnvoll genutzt werden? Da muss vielerorts in Deutschland noch nachgearbeitet werden, wohl auch in Brandenburg. Florian Falzeder hat sich einmal über die Möglichkeiten informiert, VR, also virtuelle Realität, aber auch die erweiterte Wirklichkeit, die sogenannte Augmented Reality, in den Schulunterricht zu integrieren.
Noch ist das Ganze Zukunftsmusik. Virtual und Augmented Reality dringen erst zaghaft in die reale Welt vor. Beim ersten rauscht man in eine andere Welt rein mittels spezieller Brillen. Beim zweiten hat man in der realen Welt eine zusätzliche virtuelle Ebene. Die Schulen hinken traditionsgemäß mindestens einen Schritt hinterher, wenn es um neue Entwicklungen geht. Dabei hat die Technik viel Potenzial, erklärt Uta Haug-Thum, Professorin für Grundschulpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Also man kann hier wirklich Raumvorstellungen bei Kindern verändern. Man kann ihnen plötzlich zeigen, wie die Organe im Körper liegen. Da gibt es ganz tolle T-Shirts beispielsweise, wo der Brustkorb zu sehen ist. Und über die Erweiterung, über Augmented Reality, kann man eben sehen, wo die Organe jeweils liegen.
Durch die Linse eines Tablets oder Smartphones die reale Welt sehen und auf dem Display eine neue, zusätzliche Ebene anschauen. Das ist Augmented Reality. Und das geht nicht nur bei Organen, sondern auch im Chemieunterricht. Daran arbeitet Sebastian Habich in einem Forschungsprojekt an der Universität Duisburg-Essen.
Wo es darum geht, eine Augmented Reality App zu nutzen, um auf textbasiertem Material, also wirklich ein Arbeitsblatt, wenn Sie so wollen, 3D-Modelle darzustellen.
Moleküle springen quasi aus dem Arbeitsblatt heraus, lassen sich drehen, dreidimensional beobachten. Ein Gewinn für die Chemiedidaktik, wo immer mit Abbildungen gearbeitet wird. Die Realität wird runtergebrochen auf ein Modell. Moleküle, wie man sie kennt, ein Sauerstoffatom, zwei Wasserstoffatome, beide als Kugeln dargestellt. Oder Elektronenbrücken als Striche zwischen den Atomen.
Das ist eigentlich ein altes Problem, was wir haben, dass wir Visualisierungen nutzen und gleichzeitig von den Lernenden verlangen, dass sie mit diesen Visualisierungen umgehen können. Allerdings ist das nicht ganz selbstverständlich, dass sie das auch können.
Ein altes Problem, für das es vielleicht neue Lösungen gibt, durch bessere Visualisierungen. Gehen wir zum anderen Bereich, zur Virtual Reality. Da wird nicht die reale Welt erweitert, sondern ganz verlassen. Brille auf, Kopfhörer auf und eintauchen in eine andere Welt. Uta Haugtum?
Ich kann auch beispielsweise ins alte Rom. Dann, was ich sehr interessant finde, ist auch im künstlerischen Bereich, dass man sich Museen anschauen kann in New York, in, keine Ahnung, in Tokio, wo ich ja jetzt eine Klassenreise sehr schwer organisieren kann. Und das finde ich schon ein sehr großes Potenzial, das hier dahinter steckt.
Das auch jetzt schon genutzt wird. Piloten können im Virtual Reality Simulator trainieren oder Ingenieure, die Maschinen aus sonst unmöglichen Perspektiven, von innen aus Ameisenperspektive zum Beispiel, anschauen und so besser verstehen lernen. Das ist auch für den Schulunterricht interessant, Sebastian Habich.
Es ist tatsächlich ein Werkzeug. Ein Werkzeug, was hoffentlich einen, oder wir werden es sehen, einen Mehrwert bringt.
Natürlich ist das Medium hier auch ein Werkzeug, um bestimmte Dinge zu veranschaulichen, aber eben nicht nur.
Uta Haugtum will noch einen Schritt weiter gehen. Hier geht es gar nicht mal nur um Augmented oder Virtual Reality, sondern ganz allgemein um Digitalität. Um die Welt, in der die Kinder jetzt schon aufwachsen.
Worum es ja letztendlich geht, ist ihnen zu erklären, wie die digitale Welt funktioniert, sie aus dieser passiven Rezipientenrolle rauszuholen.
Dazu müssen sie die neuen Medien und die neue Technik auch verstehen. Was heißt es, wenn wir wie selbstverständlich immer vernetzt sind, ob jetzt mit dem Smartphone in der Hand oder in Zukunft vielleicht mit einer Datenbrille auf dem Kopf?
Kinder, die man als vernetzte Wesen versteht, die Wissen sich aneignen, indem sie verschiedene Informationsbereiche verknüpfen. Dass klar ist, es gibt viele Instanzen des Wissens und nicht mehr nur diese eine Person, die vorn an der Tafel steht und die ich frage. Da gilt es wirklich, eingefahrene Prozesse einer schulischen Lehr- und Lernkultur langsam zu verändern.
Wie kann ein Lehrer seine Schüler dazu anleiten, zu recherchieren, kritisch Informationen von Wikipedia, YouTube-Videos und Ministeriumsseiten zu bewerten? Wie können sie dann sinnvoll zusammenarbeiten und am Ende ihre Ergebnisse präsentieren? Und wie können die Lehrer selbst die Technik nutzen, zum Beispiel um Erfahrungen oder Unterrichtsmaterialien auszutauschen? Das alles gehört zur Digitalisierung der Schule dazu.
Ja, und erst dann, wenn alle in der Schule mit den digitalen Medien auch umgehen können und wissen, wie sie diese sinnvoll einsetzen und wann sie keinen Mehrwert bieten oder sogar kontraproduktiv wirken, dann, erst dann, ist die digitale Zeitenwende in der Schule geschafft. In Deutschland freuen sich gerade die Ende vergangener Woche gewählten 11 Exzellenzuniversitäten bzw. Univerbünde über Extrageld von Bund und Land. Aber auch alle anderen Hochschulen werden in den kommenden Jahren Unterstützung von Bund und Ländern erhalten, mehr als zuvor, wie dies im Mai beschlossen wurde. In den USA sieht es ganz anders aus. Da kreist der Rotstift über den öffentlichen Universitäten.
Campus und Karriere. International.
In den USA ist die Kluft zwischen privaten und öffentlichen Universitäten in der vergangenen Zeit immer größer geworden. Während sich die einen die beste Ausstattung und die besten akademischen Köpfe leisten können und dadurch eine Elite-Ausbildung bieten, haben die anderen das Nachsehen. Seit Jahren schon kürzen die Bundesstaaten die Ausgaben für die öffentlichen Universitäten und die können zwar zum Ausgleich ihre Studiengebühren anheben, doch dann können sich vor allem Kinder aus einkommensschwachen Familien kein Studium mehr leisten. Die Bildungs- und Karriereschere ginge dann noch weiter auseinander. Manche Universität allerdings sieht keine andere Möglichkeit mehr. Und andere sehen sich sogar zu Teilschließungen gezwungen, wenn der bundesstaatliche Rotstift jetzt nochmal energische Kürzungen markiert. Heike Wipper führt.
Die Universität von Alaska hat 19 Universitätsgelände und bietet über 100 Studienabschlüsse an. Aber nicht mehr lange, wie ihr Leiter James Johnson kürzlich auf einer Pressekonferenz zugab.
Everything is on the table.
Alles liegt offen auf dem Tisch. Universitätsgelände, Studiengänge, was auch immer.
You name it, it must be on the table.
Denn Mike Dunleavy, der Gouverneur von Alaska, gab Ende Juni bekannt, dem US-Bundesstaat gehe das Geld aus. Er müsse die Mittel für die öffentliche Universität ab sofort um 130 Millionen Dollar kürzen. Ein Rückgang von über 40%. Und ein Schritt in die falsche Richtung, nicht nur für die 26.000 Studierenden, sagt James Johnson.
Wenn sich nichts ändert, müssen wir 1.300 Arbeitsplätze an unserer Uni abschaffen. Das hätte über viele Jahre negative Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und den ganzen Staat.
Eine extreme Situation, aber kein Einzelfall. Laut dem Center on Budget and Policy Priorities, ein Forschungsinstitut in Washington, haben US-Bundesstaaten die Zuschüsse für Amerikas öffentliche Universitäten und Colleges seit der Finanzkrise von 2008 um 7 Milliarden Dollar gekürzt. Und das ist erst der Anfang, sagt Andrew Koricich, ein Bildungsprofessor an der Appalachian State Universität in North Carolina.
Es gibt eine ganze Anzahl von US-Bundesstaaten mit einer konservativen politischen Basis, die sich fragen, lohnt sich das? Sollten wir Bildung finanziell unterstützen?
Mit ihrem Sparprogramm gefährden US-Bundesstaaten die ursprüngliche Mission ihrer Hochschulen, Studierenden aus niedrigen Einkommensschichten zu einer günstigen Hochschulausbildung zu verhelfen. Denn öffentliche Universitäten haben in den vergangenen Jahren ihre Studiengebühren im Schnitt um 38% erhöht. Damit wollen sie fehlende Staatszuschüsse ausgleichen. Das Durchschnittseinkommen amerikanischer Familien wuchs dagegen kaum. So kostet ein Studium an der Universität von Louisiana jetzt fast 10.000 Dollar pro Jahr. Doppelt so viel wie noch vor 11 Jahren. Andrew Koricich:
Wenn die Bundesstaaten ihre Hochschulen nicht angemessen finanzieren, müssen sich Studierende immer höher verschulden, denn die Gebühren steigen.
In den USA gibt es eine weitere Besonderheit. Wer an einer Uni studieren möchte, die nicht in dem Bundesstaat liegt, in dem man wohnt, zahlt mehr. Kein Wunder, dass öffentliche Universitäten immer häufiger versuchen, wohlhabendere Studierende aus anderen Bundesstaaten anzulocken. An der Universität von Alabama etwa kommt mittlerweile mehr als jeder zweite der 38.000 Studierenden aus anderen US-Bundesstaaten und bezahlt fast dreimal so viel wie die heimischen Kommilitonen. Andrew Koricich zeigt Verständnis für die Taktiken der Universitäten, auch wenn die Chancengleichheit auf der Strecke bleibe.
Das ist problematisch, aber in gewisser Weise verständlich. Wenn Sie weniger Geld von Ihrem Bundesstaat bekommen, müssen Sie versuchen, auf andere Weise an das Geld zu kommen, das Sie brauchen.
Allerdings, nicht überall in den USA sieht es mit der Hochschulfinanzierung gleich aus. Während Nevada, Oklahoma und Oregon ihre Hochschulbudgets weiter kürzen, weil sie sparen wollen, zeigen sich andere Bundesstaaten wieder großzügiger, Pennsylvania zum Beispiel. Nachdem der US-Bundesstaat die Etats seiner 14 öffentlichen Unis um fast 40% gesenkt hat, gehen sie zum ersten Mal seit 20 Jahren um 2% nach oben, damit die Unis ihre Gebühren nicht erhöhen müssen. Endlich, sagt Rick Seltzer, Bildungsexperte beim Online-Magazin Inside Higher Ed.
In Pennsylvania sind öffentliche Universitäten oft das Einzige, was in den Städten übrig geblieben ist. Sie sind die besten Arbeitgeber. Sie sind die Orte, wo man studiert, wenn man wenig Geld hat, aber einen guten Arbeitsplatz bekommen will. Wenn die Colleges in den am wenigsten bevölkerten Gegenden schließen, dann gehen die Gegenden zugrunde.
Das dürfte auch ein Argument für eine angemessene Finanzierung der Universität von Alaska sein. Weil Alaska aber unter rückläufigen Erträgen durch den fallenden Ölpreis und weniger Ölbohrungen leidet und der Gouverneur keine Konzessionen machte, weil er das Geld für andere Zwecke benötigt, muss die Universität jetzt mit Schließungen und Kündigungen beginnen. Drakonische Maßnahmen, die Alaska laut Ökonomen und Bildungsexperten noch tiefer in die Krise stürzen könnten.
Ja, und die Entscheidung über die Zukunft der Alaska-Universität wird dieser Tage erwartet. Wir von Campus und Karriere bleiben dran und berichten. Wir bleiben in den USA, wo es üblich ist, Studienkredite aufzunehmen, um an einer Universität studieren zu können. Die Kosten dafür, wir haben es eben gehört, sind bei vielen öffentlichen Hochschulen in den vergangenen 10 Jahren seit der Finanzkrise deutlich nach oben geschossen. Entsprechend hoch sind die Absolventen nach dem Studium auch verschuldet. Mehr als 44 Millionen Amerikaner zahlen regelmäßig ihre Kreditraten ab, insgesamt 1,6 Billionen Dollar. Die teilweise extrem hohen Raten lassen vielen keine Luft zum Atmen. Bernie Sanders will jetzt die Wall Street zur Kasse bitten, denn deren Spekulationen seien für die Finanzkrise 2008 verantwortlich gewesen. Die Studienkredite sind zum Wahlkampfthema geworden, denn sie belasten jeden 8. US-Bürger.
Rabia hat einen Bachelor- und einen Masterabschluss. Sie arbeitet bei einem Non-Profit-Unternehmen in Washington. Und so sicher, wie sie Miete, Strom und Telefon jeden Monat zahlt, so sicher ist auch die Rate für ihre Studienkredite fällig. Im 7. Jahr nach ihrem Abschluss.
Ich habe 2012 die Uni abgeschlossen mit rund 110.000 Dollar Schulden. Und die Summe steigt schneller, als ich sie abzahlen kann. Es sind etwas mehr als 120.000 inzwischen.
Rabia ist kein Einzelfall. Die Schuldenberge fürs Studium drücken viele junge Amerikaner noch Jahre nach ihrem Abschluss. Barack und Michelle Obama haben die letzten Raten abgestottert, kurz bevor sie ins Weiße Haus kamen. Hannah gehört zu dem Drittel an amerikanischen Studenten, die beim Essen knapsen, um Geld zu sparen. Dabei zählt sie schon zu den Glücklichen. Schließlich muss sie dank ihres Stipendiums die Gebühren von rund 53.000 Dollar im Jahr nicht zahlen. Aber ihr Zimmer kostet 14.000 Dollar, dazu Bücher und Kleidung. Da bleibt fürs Essen nicht mehr viel übrig.
Ich habe rund 7 Kilo abgenommen. Ich bin 1,52 Meter groß und wiege jetzt 50 Kilo. Als ich im Sommer nach Hause gefahren bin, hatte meine Familie Angst, dass ich magersüchtig geworden bin, weil ich so viel Gewicht verloren hatte.
Hannahs Rettung war die Tafel, die an der George Washington University aufgemacht hat. Hier bekommt sie nun genug zu essen. Das Thema Studienschulden ist inzwischen mitten im Wahlkampf angekommen. Bernie Sanders, der selbst erklärte Sozialist unter den Demokraten, hat es zu einem seiner Hauptziele erklärt, eine Lösung für dieses immer weiter wachsende Problem zu finden.
We will make a full and complete education a human right in America.
Wir erklären Ausbildung zum Menschenrecht für jeden in den USA. Staatliche Colleges und Universitäten werden dann keine Studiengebühren kosten und man muss keine Schulden mehr machen.
And HBCUs tuition-free and debt-free.
Elizabeth Warren, die wie Sanders ins Weiße Haus will, will für dieses Ziel beispielsweise eine Reichensteuer erheben. Rabia verlässt sich unterdessen auf ein Versprechen der US-Regierung. Während sie an der Uni war, wurde das Public Service Loan Forgiveness Program ins Leben gerufen. Das heißt, wenn sie 10 Jahre im öffentlichen Dienst arbeitet und regelmäßig, rechtzeitig ihre Raten bezahlt, wird ihr am Ende der Rest ihrer Schulden erlassen. Soweit die Theorie. Unter der Trump-Regierung wurde der größte Teil der Anträge für dieses Programm bisher abgelehnt. Auch Rabia kann nur hoffen, dass die Regierung das Versprechen einhält, auf das sie sich genauso wie mehr als 40 Millionen andere Menschen in den USA verlässt.
Even now, I cannot wait for that day when I don't have to make decisions based on this.
Rabia freut sich schon auf den Tag, an dem nicht mehr jede ihrer Entscheidungen von den Schulden aus dem Studium bestimmt werden. Heiraten, Kinder kriegen, eine Wohnung kaufen. Ob und wann das geht, steht ungeschrieben mit auf der Rechnung für die Uni.
Martina Butler über die Schuldenberge aus dem Studium in den USA. Übrigens, bei uns in Deutschland nehmen nur 93.000 Menschen, das sind gerade einmal 3,2% aller Studierenden, einen Studienkredit in Anspruch. Das hat der Studienkredittest des Zentrums für Hochschulentwicklung ergeben. Der Trend gehe eindeutig dahin, das Studium komplett ohne externe Finanzierungshilfen zu planen, weder Kredit noch BAföG. westliche Popmusik ist ganz schön übergriffig. Sie kolonialisiert Musiktraditionen anderer Länder. Deshalb brauche es eine Dekolonialisierung des Pop. Eine These von Labelmacher Holger Lund, der gleich zu Gast ist bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Das war's von Campus und Karriere mit Thekla Jahn.